Ein einfacher Blick in die Geschichte sollte uns eigentlich alle etwas vorsichtiger und vielleicht auch selbstkritischer werden lassen, dass wir eben nicht in einer perfekten Demokratie leben. Martin Luther King und andere Protestbewegungen, die wir heute als für zweifelsfrei gerechtfertigt und wichtig erachten, wurden in ihrer eigenen Zeit genauso diffamiert, wie das heute passiert. Nicht? Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber man lernt daraus, dass in ihrer eigenen Zeit Protest meistens aneckt.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Mein Name ist Matthias Hofer. Wir befinden uns, wie in jeder Folge, im malerischen Ort Lech am Arlberg. Denn in diesem Podcast werden wir Folge für Folge die Denkansätze, Diskurse und Impulse aufgreifen, die uns die hier stattfindenden Veranstaltungen geben. Dieses Mal geht es wieder um das Philosophikum Lech und die Vortragenden am Podium, die wir exklusiv für Sie zum Gespräch gebeten haben. Beim Philosophikum 2024 verhandelte man das Thema Sand im Getriebe, eine Philosophie der Störung. Und unser heutiger Gast hat sich mit dem sprichwörtlichen Sand im Getriebe die sehr konkrete Frage gestellt: Wie weit darf ziviler Ungehorsam gehen? Robin Zelikates ist Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin und stellvertretender Direktor des Center for Social Critique Berlin. In zahlreichen Publikationen hat er sich mit dem Zusammenhang von Demokratie, sozialen Bewegungen, Migration und Solidarität beschäftigt. Eine Liste seiner Bücher haben wir für Sie in den Shownotes gleich hier im Player hinterlegt. Dort finden Sie auch weitere nützliche Links zum Philosophikum und auch zur Person Robin Zelikates, den ich ganz zu Beginn unseres Gesprächs gefragt habe, wie er eigentlich zivilen Ungehorsam definiert und wo die Grenzen des Akzeptablen liegen.
Also der zivile Ungehorsam ist ja eine Form des Protests, des politischen Protests. Und es gibt natürlich unterschiedliche Formen des politischen Protests, nicht? Auch eine angemeldete Demonstration ist eine Form des politischen Protests oder eine Petition verfassen. Man kann sich auch anders politisch engagieren. Und der zivile Ungehorsam zeichnet sich eben dadurch aus, dass er erstens einen Rechtsbruch involviert, also man verstößt gegen bestimmte Gesetze, primär aus symbolischen Gründen, um zu unterstreichen, wie wichtig das Anliegen ist. Also man blockiert zum Beispiel eine Straße und verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Oder man begeht Hausfriedensbruch, indem man ein Gebäude besetzt, nicht? Und das ist der erste Unterschied zum, sagen wir, normalen Protest. Der zweite wichtige Punkt ist, dass Zivilungehorsam prinzipienbasiert ist. Nicht, dass ich, also es ist nicht eine normale Straftat. Die Leute machen das nicht aus Eigeninteresse oder aus Jux und Tollerei, sondern weil ihnen ein prinzipielles Anliegen am Herzen liegt. Es geht um Grundrechte, es geht um die Zukunft der Demokratie und so weiter. Außerdem verzichtet der zivile Ungehorsam auf Gewalt gegen Personen. Also es ist ein auch wieder aus prinzipiellen Gründen gewaltfreier Protest. Im Unterschied zum Beispiel zu gewaltsamen Formen des Widerstands, die es natürlich auch gibt und die auch legitim sein können in bestimmten Umständen. Und schließlich geht es dem zivilen Ungehorsam um eine Veränderung der Politik, anders als zum Beispiel bei der Verweigerung aus Gewissensgründen, wo man sagt, da will ich nicht mitmachen, meinetwegen auch aus prinzipiellen Gründen, zum Beispiel verweigert man den Kriegsdiensteinsatz. Beim zivilen Ungehorsam will man sich engagieren, um etwas zu verändern, nicht nur eine Ausnahme für sich selbst zu erzielen.
Jetzt geht es hier beim Philosophikum Lech um eine Philosophie der Störung. Wenn man Menschen, die zivilen Ungehorsam anwenden, sage ich jetzt mal, wenn man die jetzt mal als produktive Störenfriede bezeichnen will, wann ist der Punkt erreicht, in dem es in etwas Destruktives umkippt?
Ja, also erstmal ist der Punkt sehr wichtig, finde ich, dass ziviler Ungehorsam auch auf Störung angelegt ist und auch angelegt sein muss. Nicht? Also Protest, der nicht stört, kann eigentlich nicht die Funktion erfüllen, die Proteste noch zivile Ungehorsam erfüllen muss, nämlich die Leute wachzurütteln oder darauf hinzuweisen, dass es hier ein Problem gibt, das wir bisher nicht richtig ernst genommen haben. Aber natürlich ist nicht jede Störung gleichermaßen legitim oder gleichermaßen gerechtfertigt oder auch gleichermaßen effektiv. Und das sind schon mal verschiedene Ebenen, auf denen man eine Störung beurteilen kann und auf denen auch der Protest zu weit gehen mag. Ja, und also Legitimität fragt erstmal danach, was ist eigentlich die grundsätzliche Rechtfertigung für diese Art von Protest. Und da versuche ich halt zu argumentieren, dass diese Art von Störung, diese Art von Protest zur Demokratie wirklich dazugehört, weil Demokratie eben nicht nur in den Institutionen und Verfahren besteht, die wir auch kennen und die auch wichtig sind, die aber immer wieder Ausschlüsse produzieren, die immer wieder dafür sorgen, dass bestimmte Stimmen nicht gehört werden, dass bestimmte Themen nicht auf die Agenda kommen. Und um das zu korrigieren gewissermaßen, brauchen wir diese Störung, die der Protest darstellt. Deswegen ist Protest prinzipiell, auch ziviler Ungehorsam, in der Demokratie legitim. Er ist aber nicht immer gerechtfertigt. Nicht? Also manchmal geht er auch zu weit, bringt Menschen vielleicht in Gefahr, die nicht in Gefahr gebracht werden sollten, setzt vielleicht auch Gewalt ein, was kritisch gesehen werden kann. Der zivile Ungehorsam ist deswegen in seinen Mitteln beschränkt, wenn er gerechtfertigt sein soll. Er verzichtet eben auf Gewalt und versucht eben zwar zu stören, aber auf eine Weise, die eben produktiv ist. Und schließlich kann man natürlich fragen, also wie effektiv ist das eigentlich? Ist eine Störung vielleicht manchmal auch kontraproduktiv? Nicht? Und das hängt nicht immer nur an den Protestierenden. Ja, es kann ja auch sein, das haben wir bei der Klimaschutzbewegung zum Beispiel gesehen, dass einfach die Medienreaktion, die politische Reaktion zum Teil so krass ist und zum Teil auch wirklich diffamierend ist, dass die jungen Leute in Anführungsstrichen tun können, was sie wollen. Sie werden sowieso für verrückt erklärt oder für noch Schlimmeres. Und da muss man sich als Protestbewegung dann schon sehr gut überlegen, auch strategisch, wie man darauf reagiert. Und genau in diesen drei Hinsichten, also Legitimität, Rechtfertigung und Effektivität oder politische Klugheit, kann man auch sagen, muss sich diese Störung durch den zivilen Ungehorsam immer wieder auch in ihrem Kontext neu positionieren und auch eben lernbereit und flexibel bleiben.
Mhm. Sie haben gerade die Öffentlichkeit angesprochen und die Medien. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wie kann ziviler Ungehorsam oder vielleicht Protest im Allgemeinen politische Forderungen zu Wege bringen? Wie kann das am besten artikuliert und dann auch umgesetzt werden? Und was ist da vielleicht bei den jüngsten Protestformen, Stichwort sogenannte Klimakleber, falsch gelaufen?
Also auch da will ich betonen, dass die Anforderungen wirklich in beide Seiten gehen und manchmal meines Erachtens zu Unrecht sehr einseitig auf die Protestbewegung abgewälzt werden. Also ein einfacher Blick in die Geschichte sollte uns eigentlich alle etwas vorsichtiger und vielleicht auch selbstkritischer werden lassen, dass wir eben nicht in einer perfekten Demokratie leben. Martin Luther King und andere Protestbewegungen, die wir heute als für zweifelsfrei gerechtfertigt und wichtig erachten, wurden in ihrer eigenen Zeit genauso diffamiert, wie das heute passiert, nicht? Ich will das jetzt nicht gleichsetzen, aber man lernt daraus, dass in ihrer eigenen Zeit Protest meistens aneckt. Und das muss er auch, weil es um grundlegende Fragen geht, weil auch Machtverhältnisse, wichtige Interessen auf dem Spiel stehen. Es ist also kein Wunder, dass sich dagegen auch Widerstand formiert gegen den Protest, nicht? Und das fordert dann zum einen, glaube ich, von dem Protestierenden, dass sie versuchen, ihre Forderungen auf eine Weise zu artikulieren, die zum einen ja prinzipiell und standfest ist, aber zum anderen eben auch versucht, zu kommunizieren, worum es geht und Leute eben zu überzeugen, dass sie auf der richtigen Seite sind. Und das geht meistens, indem man versucht, eben eine breite Allianz zu bilden, verschiedene soziale Gruppen mit an Bord zu holen und eben auch dort zu intervenieren, wo den Menschen dann ein Zusammenhang vor Augen geführt wird, der eben für das Thema wichtig ist. Das war vielleicht das Problem bei den Straßenblockaden, nicht? Also wenn man, wie jetzt die Klimaproteste in der ersten Phase, Leute morgens im Berufsverkehr blockiert, trifft man nicht diejenigen, die an der Klimakrise primär schuld sind. Und man trifft auch nicht primär diejenigen, die da nun etwas tun könnten. Und deswegen gab es ja daran auch Kritik, das habe ich auch kritisiert, dass man sich eben andere Ziele suchen sollte für diese Art von Protestaktion. Aber ich finde es eben genauso wichtig, dass sie auch die breitere Öffentlichkeit, und das den Anspruch stelle ich schon noch an Politikerinnen und Politiker, dass sie sich darüber bewusst werden, welche zentrale Rolle Protest spielt und dass wir gerade die Sorgen von Menschen, die keine gleichen politischen Rechte haben, und das gilt nun mal für die meisten Kinder, für die meisten Jugendlichen und für viele andere, deren Stimme einfach weniger Gewicht hat im öffentlichen Diskurs, dass die manchmal keinen anderen Weg haben, als auf diese Art und Weise ihre Stimme zu erheben. Ja, und gerade wenn man die Klimabewegung betrachtet, sprechen alle wissenschaftlichen Evidenzen, die wir haben, dafür, und das gesteht ja sogar die Politik zu, dass wir viel mehr machen müssten, als bisher gemacht wird, um den Anforderungen der Klimakrise gerecht zu werden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass eben die jungen Leute sich dafür einsetzen, dass mehr gemacht wird, dass sie nicht dann einfach zu Spinnern oder gar Terroristen deklamiert werden. Das finde ich wirklich unverantwortlich, politisch und auch intellektuell gesprochen, einfach nicht überzeugend, auch wenn man jetzt eben die Geschichte der Protestbewegung insgesamt betrachtet, in deren Kontext die ganzen Aktionen alle noch ziemlich harmlos sind. Ja, also man kann sich darüber aufregen, ob es klug ist, das kann man in Frage stellen. Manche einzelnen Aktionen sind sicherlich auch ein bisschen weit gegangen, haben vielleicht auch bestimmte Grenzen des legitimen Protests überschritten. Aber insgesamt ist das historisch und im internationalen Vergleich alles noch ziemlich moderat.
Sie haben es ja gerade angesprochen, die rechtlichen Konsequenzen und den schmalen Grat, auf dem man sich begibt, wenn man protestiert in Form von zivilen Ungehorsam. Wie beurteilen Sie denn das Spannungsverhältnis zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und der Pflicht zur Einhaltung von Gesetzen? Also Ich denke mal, wenn man die Moral auf seiner Seite glaubt, dann neigen manche Menschen schon dazu, dass Gesetze schnell unwichtig scheinen und wähnen sich im Recht, sich darüber hinwegzusetzen.
Das ist natürlich eine Gefahr und auch eine Gefahr der vielleicht Selbstermächtigung, dass man dann denkt, egal was die anderen sagen, ich bin im Recht, also tue ich, was ich für richtig halte. Aber das ist nicht die Position, die in den allermeisten Fällen zivilen Ungehorsam anleitet, nicht? Also erstens muss man fragen, welche gesetzlichen Vorschriften werden hier eigentlich gebrochen? Ja, das sind meistens, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, relativ triviale Rechtsgüter, die da eingeschränkt werden. Der Straßenverkehrsordnung, temporärer Hausfriedensbruch. Ja, das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das sind jetzt so massive Rechtsverstöße, da wendet sich jemand gegen die Rechtsordnung als Ganze. Ja. Zweitens, aus welchen Gründen passiert das? Und da finde ich schon wichtig, dass in vielen Fällen eben fundamentalere Rechtsnormen, zum Beispiel Verfassungsprinzipien, angeführt werden können, die genau diesen lokalen und symbolischen Rechtsbruch dann auch rechtfertigen können. Das war bei Martin Luther King genauso, nicht? Der hat auch bestimmte konkrete Rechtsvorschriften gebrochen, um darauf hinzuweisen, dass viel fundamentalere Rechtsgüter, grundlegende Prinzipien der Verfassung auf dem Spiel stehen. Das ist also, finde ich, sozusagen das, was man hier in Rechnung stellen muss. Und das hängt natürlich auch mit diesen Rechtfertigungsanforderungen zusammen, denen man sich unterstellt, wenn man zivilen Ungehorsam ausübt. Dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das habe ich einfach nachts geträumt, sozusagen, das ist meine moralische Eingebung, ja, dass ich das machen darf, sondern muss man versuchen, das diskursiv darzulegen. Und das kann man auf verschiedene Weisen tun. Da gibt es verschiedene Arten von Rechtfertigung. Man kann darauf hinweisen, dass es bestimmte Rechtsprinzipien gibt. In Deutschland ein Artikel des Grundgesetzes, der sagt, dass der Staat eben auch die Lebensgrundlagen schützen muss für zukünftige Generationen. Das Bundesverfassungsgericht hat darauf hingewiesen, dass daraus sehr starke Pflichten für die Politik folgen, denen die Politik bisher nicht nachkommt. Die kommen nicht mal den eigenen eingegangenen internationalen Verträgen nach. Also gibt es schon, sagen wir mal, breiter vertretbare Argumente, die hier angeführt werden können, als in einer Situation, in der ich sage, also ich trete jetzt für meine eigenen ethischen Überzeugungen, die niemand sonst teilt, hier auf und breche die folgenden Gesetze nicht. Da muss man also stark differenzieren.
Wahrscheinlich liegt der springende Punkt genau in der Gewaltlosigkeit. Unter welchen Umständen kann denn Gewalt legitimiert werden? Also zum Beispiel Gewalt gegen Sachen.
Also das trifft natürlich einen sehr schwierigen Punkt, weil der Gewaltbegriff notorisch unterbestimmt ist und auch sehr schnell instrumentalisiert werden kann. Ja, also wenn man jetzt unter Gewalt erstmal Gewalt gegen Personen fasst, dann ist die Sache eigentlich relativ klar. Und das ist auch Konsens in der gesamten Klimabewegung, dass Gewalt gegen Personen ausgeschlossen ist. Ja, das ist kein legitimes Mittel des Protests. Dann fangen aber schon die Fragen an. Was ist mit Gewalt gegen Sachen? Was ist mit Gewalt gegen sich selbst? Das spielt auch eine wichtige Rolle in Protestbewegungen, nicht? Also der sogenannte arabische Frühling hat mit einer Selbstverbrennung angefangen. Ja. Was ist mit Gewalt minimaler Gewalt in Selbstverteidigung, wenn man angegriffen wird? Sei es durch rabiate Polizeibeamte oder, was ja auch passiert ist, zum Beispiel durch aggressive Autofahrer. Ja. Also es gibt unterschiedliche Arten von Gewalt, die auch unterschiedliche Implikationen haben für die Frage, ist das dann noch legitim oder nicht? Gewalt gegen Personen ist, wie gesagt, ausgeschlossen. Bei den anderen Formen von Gewalt hängt das meines Erachtens schon vom Kontext ab. Es ist ein Akt der Gewalt gegen Sachen, wenn ich einen Zaun durchschneide und auf das Areal eines Unternehmens eindringe und dort temporär einen Kran besetze. Ja? Ich finde nicht, dass das prinzipiell schon gegen die Legitimität dieses Protests spricht. Es ist übrigens auch aus der Sicht des deutschen Strafrechts, potenziell jedenfalls, ein Akt der nötigenden Gewalt, wenn ich eine Straße blockiere und Autos am Weiterfahren hindere. Ja? Das wissen viele Menschen nicht. Intuitiv ist die Sitzblockade eigentlich ein gewaltfreies Modell des Protests, nicht? Und das ist auch bei Gandhi und bei King ganz klar. Das ist gewaltfrei, das ist zivil, das ist passiver Widerstand. Aus Sicht des deutschen Rechts aber kann es durchaus Nötigung mit Gewalt sein. Bisschen kontraintuitiv. Ich will das nur sagen, weil daraus sieht man schnell, ob das jetzt gewaltfrei ist oder nicht. Das hängt sehr stark von der Position ab, von der Perspektive ab. Und deswegen kann man das nicht allgemein sagen, nicht? Aber was man allgemein sagen kann, ist dieser wichtige Punkt, finde ich, Gewalt gegen Personen ist ausgeschlossen.
Mit diesem Statement ging dann auch unser Gespräch zu Ende und Robin Zelikates wieder seine Wege. Genauer gesagt aufs Podium der Lechwelten. Dort traf er dann nach seinem Vortrag auf Ulrike Ackermann, die mit Herrn Zelikates eine angeregte Diskussion zu führen begann.
Ich würde heutige Protestformen auch nicht in Bausch und Boden verdammen, ganz im Gegenteil. Aber wenn sozusagen das über das Ziel hinaus schießt, ideologisch wird und nicht mehr die Befreiung und Gerechtigkeit für alle im Blick ist, sondern Sonderinteressen stark gemacht werden, wird es problematisch. Und was die Klimaproteste anlangt, das sehe ich tatsächlich natürlich anders als Sie. Davon zu reden, dass also von oben die Radikalisierung stattfindet, da scheinen wir offensichtlich in unterschiedlichen Welten zu leben. Also die Radikalisierungsprozesse von der letzten Generation, Extinction Rebellion und so weiter, die haben Formen angenommen, dass auch viele Bürger und Bürgerinnen, die sich engagieren wollen, dass die sich Zug um Zug davon absetzen. Also insofern interessiert mich immer, ob Protestformen dazu dienen, Mehrheiten mitzunehmen, tatsächlich Bewusstseinsänderungen in Gang zu bringen oder möglicherweise nach hinten losgehen und dafür sorgen, dass sich Leute eher abwenden.
Ulrike Ackermann ist Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Gründerin des John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung. Sie ist auch Mitbegründerin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit und sie sagt, auch im Hinblick auf die aktuelle Situation an vielen westlichen Universitäten, wir brauchen heute keine neuen und alten Ideologien, sondern einen breiten, antitotalitären Konsens, der sich in lebendigem Streit immer wieder erneuert. Unser nächster Gast wird Ihnen also wieder viel Denkstoff liefern, denn das haben wir uns mit Denken am Berg eben vorgenommen. Bevor wir aber nun zum Ende kommen, sei noch der kleine Hinweis erlaubt, alle wichtigen Links zur Veranstaltung Philosophicum Lech finden Sie in den Shownotes direkt hier in Ihrem Player. Hier noch ein kleiner allerletzter Hinweis, wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast im Player Ihrer Wahl und lassen Sie uns wissen, ob es Ihnen gefällt. Und wenn ja, empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Danke. Auf Wiederhören in Lech am Arlberg, wo man so schön ungestört denken kann.
Eine Produktion von Radio Tourism im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.